Ich dachte, das ist ein Titel, der neugierig macht. Egal, ob man sich jetzt selber sozusagen als alter weißer Mann, ob man solidarisch sich mit diesem Begriff zeigen will oder ob man den kritisch sieht, weil der Film sagt ja nicht aus, das ist jetzt eine Heroisierung, des alten weißen Mannes oder es ist eine große Kritik am alten weißen Mann.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Heute haben wir einen wirklich großartigen Gast. Ich spreche mit dem Regisseur und Filmemacher Simon Verhoeven. Der kann uns nicht nur etwas zum deutschen Film und der Zukunft des Kinos erzählen, sondern auch über Männer in den besten Jahren. Denn Ende Oktober startet sein Film Alter weißer Mann in den deutschen Kinos. Und der Name ist Programm. Jan-Josef Liefers spielt die Hauptrolle und verkörpert den Mitfünfziger Heinz Hellmich, der aus beruflichen Gründen zeigen muss, dass er tolerant, woke und politisch korrekt ist. Dabei tritt er in relativ viele Fettnäpfchen und sorgt bei Familie und Kolleginnen für ordentlich Turbulenzen. Das Thema ist aber nicht nur unterhaltsam, sondern auch hochbrisant und zeitgemäß, denn das negativ behaftete Buzzword des alten weißen Mannes hat sich in den letzten Jahren zu einem Schlagwort entwickelt, um bestimmte Stereotypen zu kritisieren. Es beschreibt meist ältere Männer, die als privilegiert, rückständig und wenig aufgeschlossen gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen wahrgenommen werden. Dabei spielen insbesondere Themen wie Diversität, Gendergerechtigkeit oder politische Korrektheit eine Rolle. Das ist aktueller denn je, jüngst in Verbindung mit Aussagen des Showmasters Thomas Gottschalk. Diese Debatten schüren die Stimmung in eh unruhigen Zeiten. Daher haben wir reichlich Gesprächsstoff. Wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, hinterlasst gerne Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns bei unserem Wachstum und Vorankommen. Jetzt aber, lieber Simon, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo Kai, freut mich hier zu sein.
Du bist gerade sicherlich vorfreudig gespannt, kurz vor dem Kinostart und durch deine Promotour auch relativ eingespannt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich möchte aber kurz mit dir persönlich einsteigen. Du bist ja auch in den sogenannten besten Jahren. Du hast die 50 vor 2 Jahren gefeiert. Hat diese Zahl irgendwas mit dir gemacht? Also welche Gedanken zu deinem eigenen Älterwerden treiben dich so um?
Ja, also die Zahl hat schon was mit mir gemacht, aber eher was Positives. Ich bin dann schon nochmal in mich gegangen und habe mir selber mal so einen Brief geschrieben, das weiß ich noch, mit 50, wo ich so ein bisschen mir selber auch nochmal gesagt habe, was ist jetzt eigentlich noch für mich als 50-Jährigen sozusagen zeitgemäß? Kann ich nicht bei manchen Sachen mehr entspannen, als ich es vielleicht mit 40 oder mit 30 getan habe? Ich habe mir selber so ein paar Lebenstipps gegeben. Also es war für mich so ein bisschen eine Zeit des Resümierens und Zurückschauens und nach vorne Schauens. Und dann generell ist es eben so, mein Vater ist verstorben vor 3, 4 Monaten. Das hat viel mit mir gemacht. Das hat mich, glaube ich, eine Etage tiefer gebracht, so in meinem Leben. Hat mich aber jetzt nicht negativer gemacht, sondern eher positiver im Sinne von der Wertschätzung des Lebens, auch meines eigenen Lebens. Ich habe auch gesundheitlich einen kleinen Einschnitt erlebt. Ich habe einen Stent bekommen, also so ein kleines Implantat am Herzen vor 2 Monaten. Sehr überraschend. Kann nur jedem empfehlen, sich mal durchchecken zu lassen, was die Arterien angeht, so im Herzen. Und das hat mich auch nochmal einfach, es hat mir ein bisschen so die Zerbrechlichkeit des Lebens vor Augen geführt, ne? Der Tod von meinem Vater, dann aber auch die eigenen gesundheitlichen Themen. Und das alles führt eigentlich dazu, dass ich jetzt glücklicher und bewusster in jeden Tag reingehe und eigentlich noch wertschätzender bin für jeden Tag, den ich erleben kann.
Du hast ja auch deinem Vater den Film, den aktuellen Film gewidmet. Und auch wenn er schon ein hohes Alter auch erreicht hat, ist es, glaube ich, immer so, dass es einen trifft. Vor allen Dingen glaube ich, dass unsere Generation, wir waren so lange eingeklemmt zwischen unseren Eltern und unseren Kindern, so dieses klassische Sandwich. Und man wird jetzt, wird einem bewusst, dass man so auch als älteste Generation irgendwo nachrückt. Und ich glaube, das bringt einem auch dem Alter immer noch näher, oder?
Ja, aber das Schöne ist ja auch, also gerade wenn man Papa ist, dass es eben weitergeht, ne? Also das Rad dreht sich weiter. Mein Vater ist verstorben, aber mein Kleinster ist jetzt 4. Und sozusagen ein Mensch geht, ein anderer Mensch kommt. ein kleiner Mensch kommt. Und diese Art von System kann man erst in seiner Tiefe verstehen, wenn man selber es erlebt, glaube ich. Und wenn man selber eben, man ist jetzt kein Kind mehr, ne? Ich bin jetzt nicht mehr das Kind eines Vaters, ich bin jetzt selber der Papa geworden. Aber auch wenn man kein Papa ist, glaube ich, dieses Rad, wie es sich dreht, die Vergänglichkeit, versteht man dann eben und kriegt aber auch viel. Ich finde, man ist viel gelassener. Sagen wir mal so, jetzt mit 50 ist man generell, um das nochmal zu sagen, ich finde, die zweite Lebenshälfte hat auch etwas sehr Starkes und Gelassenes, was man mit 40, mit 30 einfach noch nicht haben konnte. Mit 20 schon gar nicht. Ja. Eine gewisse Gelassenheit, ja, vor allem.
Ihr habt ja auch erst geheiratet, als du schon die 50 überschritten hattest. Hatte das auch mit dem Älterwerden zu tun? Ich glaube, ihr seid 20 Jahre zusammen, ihr habt zwei Kinder. Es ist eigentlich, kann
Ja.
man das ja auch als wilde Ehe ganz gut
Richtig.
fortsetzen, aber da hattet ihr dann noch irgendwann die Idee, das nochmal
Du, bei
auch
uns ging es zu
offiziell.
zelebrieren, ja. Also wir haben es eigentlich zelebriert, dann auch für mit unseren Kindern eine ganz kleine Hochzeit, die eigentlich, also mein Kleinster hat immer gedacht, dass er auch heiratet. Also meine Kinder haben gedacht, sie heiraten auch, sozusagen. Alle heiraten, die Familie heiratet. Das war eigentlich eine sehr schöne, kleine, intime Feier. Und ich war jetzt nie so der Typ, der groß vom Heiraten geträumt hat. Aber dann, wenn man einfach zwei Kinder hat mit einer Frau, mit der man zusammen ist und alles funktioniert und man liebt sich, habe ich irgendwann gedacht, du, wovor läufst du eigentlich weg? Oder was ist eigentlich dein Widerstand gegen das Heiraten? Ich verstehe es gar nicht mehr. Heirate doch einfach. Und dann haben wir das gemacht. Also ja, und es war wirklich eine Feier und ich bin sehr froh, dass mein Vater das auch noch erlebt hat. Das war letztes Jahr im Mai, dass mein Vater das noch mitbekommen hat. Und ich habe den Film Alter weißer Mann meinem Vater gewidmet und darin sieht man ja auch gleich, wie ich das gemeint habe. Der Titel Alter weißer Mann ist sehr augenzwinkernd gemeint bei mir. Also meine Hauptfigur ist kein alter weißer Mann, sondern ist eigentlich ein ganz normaler Familienvater und Jan-Josef Liefers spielt den ganz toll, der eben kein alter weißer Mann sein will, also in diesem negativen Begriff und versucht alles ganz, ganz richtig zu machen. Und darin liegt natürlich auch eine Komik, wenn man heutzutage versucht, alles ganz, ganz richtig zu machen, tritt man trotzdem in Fettnäpfchen. Und man zeigt aber auch die Übertreibungen unserer Zeit, die Übersensibilitäten, die es eben auch gibt bei allen notwendigen Veränderungen. Und daher entsteht die Komik. Also deswegen kann ich gleich sagen, mit einem Thomas Gottschalk hat mein Film gar nichts zu tun. Ich persönlich habe auch ganz wenig Mitleid mit Thomas Gottschalk, muss ich sagen, weil er erscheint mir wie jemand, der absolut überhaupt keine Selbstkritik hat. Also er ist jemand, der er erscheint mir recht überheblich, recht arrogant, recht eitel und tut so, als ob sozusagen er das arme Opfer ist, er muss jetzt plötzlich mehrmals nachdenken, bevor er was sagen kann. Und damit möchte ich mich nicht identifizieren. Mein Film ist keine Verteidigung eines solchen wahrlich alten, larmoyanten, alten weißen Mannes. Aber ich denke, die allermeisten alten weißen Männer sind auch nicht so, also die körperlich so sind. Mein Papa war zum Beispiel ein sehr toleranter, offener, liberaler, neugieriger Mensch bis zu seinem 85. Lebensjahr, bis er dann verstorben ist. Und der hat auch noch immer dazugelernt. Aber das heißt eben nicht, dass man sich total verbiegen muss in der heutigen Zeit. Man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, man muss nicht jede politische Korrektheit mitmachen oder jeden woken Wahnsinn. Aber sich komplett Selbstkritik freizustellen und über alles zu erheben, wie Gottschalk das tut, teilweise, finde ich nicht sympathisch und finde ich, ist für mich auch nicht der moderne Mann von heute, kann ich sagen.
Ich ziehe das Thema jetzt auch schon vor, weil du direkt schon darauf einsteigst. Das finde ich aber auch gut, weil das ist ja auch die Debatte, die du anstoßen wolltest. Und ich habe das auch nicht so verstanden, dass der alte weiße Mann ein Bild ist, also eben diese Attribute hat, sondern dass es eher ist, wie man an Themen rangeht, was man denkt, was
Richtig, ja.
einen so umtreibt. Trotzdem ist es ja so, dass gerade älteren Kerlen, und da sind wir wahrscheinlich auch schon Teil dieser Gruppe, so nachgesagt wird bei kritischen Dingen, eben kulturelle Aneignung, Wokeness, Gendern, aber vielleicht eben auch Sachen wie ein Tempolimit oder vegane Ernährung oder eine Wärmepumpe, einfach so sehr eingefahrene Meinung zu haben. Wie hast du dich diesem Thema für deinen Film genähert, dass du, weil bei allem Spaß, für den du ja auch stehst, auch durch deine anderen Filme, darf ja gerade bei so einem Thema auch diese Ernsthaftigkeit und eine Botschaft an die Kinobesucher irgendwie nicht zu kurz kommen. Es soll ja auch nicht klamaukig sein.
Nee.
Also wie bist du da rangegangen?
Ja, also bei mir ist das immer die Ernsthaftigkeit und die Komik schließen sich bei mir immer nicht aus, ne? Also ich gehe, es kommt immer, mein Bedürfnis, einen Film zu machen, eine Geschichte zu erzählen, kommt immer aus einem ernsthaften Bedürfnis und die Figuren ernst zu nehmen. Und ich wollte schon zeigen, dass manche Männer um die 50 oder auch um die 60 jetzt auch in verwirrenden Zeiten leben, ja, in denen manche Anforderungen an sie gestellt werden, manche davon berechtigterweise vielleicht, dass sie sich ändern sollen, andere aber auch vielleicht nicht berechtigt, andere einfach vielleicht auch ein bisschen doof. Und dass man, wie sehr wir alle versuchen müssen, unsere innere Freiheit zu bewahren, dass wir wirklich das tun, wohinter wir stehen können, das ist gar nicht so einfach. Also wenn du heutzutage in einem Konzern oder in einer Firma arbeitest und so weiter und so fort, dann hast du ja gewissen Regeln zu gehorchen. Ja? Manche Regeln mögen absolut sinnvoll sein und wirklich ein Fortschritt und andere nicht. Und ich rufe dazu auf, sein eigenes Gehirn zu benutzen. Das ist gar nicht so selbstverständlich heutzutage, weil es wird oft einfach nur nachgekaut, was man vorgesetzt bekommt, egal ob es politisch korrekt ist oder ob es das Gegenteil ist. Also manchmal verschanzt man sich auch hinter Mauern, wo man denkt, komm, da kannst du doch jetzt eigentlich mal rauskommen hinter der Mauer. Es ist vielleicht gar nicht so schlimm, mal vegan zu essen für ein paar Tage. Oder, also kann ich jetzt sagen, mit meinen Herzproblemen, die ich hatte, da wird vegane Ernährung natürlich nicht unter irgendeinem öko- und belehrungshaften Aspekt gesehen, sondern einfach, weil es gesund ist für mich als Herzpatient, weniger Fleisch zu essen. Ja, es ist einfach eine medizinische Empfehlung. Also da gibt es Themen, wo man sagen kann, hey, da kann man doch jetzt ernsthaft mal drüber nachdenken. Wir müssen doch nicht immer uns verschanzen hinter den alten Mauern. Aber bei anderen Themen, wenn jemand nicht gendern will, dann soll er nicht gendern. Ganz einfach. Und wenn die Firma sagt, du musst aber gendern, dann würde ich sagen, nee. Möchte ich nicht, sehe nicht die Verhältnismäßigkeit, verstehe nicht, warum ich überall ein Sternchen machen soll oder so, wenn das eigentlich nur 0,0001% der Bevölkerung betrifft, die sich nicht entscheiden, ob sie Mann oder Frau sind. Und deswegen soll ich ein Sternchen machen überall. Also wer da die Verhältnismäßigkeit nicht sieht, der soll auch dafür einstehen und dafür argumentieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil man dann schnell in eine Ecke geschoben wird, in eine Schublade geschoben wird, zum Beispiel in die Schublade des alten weißen Mannes. Und manchen Menschen tut man damit auch Unrecht, finde ich. Ja, andere, wie Gottschalk als Beispiel wieder, fühlen sich da, glaube ich, sehr wohl in der Schublade und wollen eigentlich damit, es ist ihr Geschäftsmodell eigentlich schon fast geworden, ja.
Du sagst ja auch, ob jemand gendert, kann man ihm überlassen. Das gehe ich auch mit. Es gibt natürlich andere Begriffe. Leute haben heute häufig den Eindruck, ihnen wird was verboten. Also man muss so, man darf etwas nicht mehr. Und dann kommt immer dieser Spruch, das haben wir doch, aber das habe ich immer so genannt, ob mein
Ja, aber
Schnitzel
das ist
nun
kein
so
Argument. Das ist kein
und das
Argument.
ist
Also
eben, genau, und da kann man nicht diese Toleranz mitbringen wie beim Gendern, glaube ich, sondern es gibt
richtig.
einfach Worte, die andere verletzen.
Ja.
Und da muss man dann auch ein Stück weit einfach das umdenken und kann nicht dieses, das haben wir aber immer so genannt, so
Richtig, aber das
durchgehen
sind auch die
lassen, ne?
Unterschiede, für die ich plädiere. Das ist genau das, was ich versuche zu sagen, Kai. Also, dass man, es gibt innerhalb dieser, nenne ich es mal, neuen Zeit und auch verunsichernden Zeit, gewisses, wo man als Mann sagt, das verstehe ich und das ist richtig so und ich werde das ändern. Und das ist doch ganz klar, dass man manche Worte, die man in den 80er Jahren benutzt hat oder in den 90er Jahren, heutzutage nicht mehr benutzt, weil man verstanden hat, dass sie verletzend sind für andere Menschen. Und wer da nicht mitgeht, ist halt dann einfach für mich ist nicht männlich, sondern ist einfach dämlich. Ja, also das ist nicht für mich ein Zeichen von Männlichkeit, boah, ich mach's immer noch so, sondern dann bist du einfach ein Idiot. Ein unsensibler Idiot. Andere Punkte aber. Ich finde es halt ganz wichtig, dass die Menschen trotzdem noch das Gefühl haben dürfen, sie dürfen ehrlich sprechen über die Themen und das sagen, was sie denken. Zum Beispiel Thema Migration. Ich gebe nur mal ein ganz heikles Thema, einfach nur als Beispiel. Da war es jahrelang wirklich, wirklich schwierig, darüber zu reden, wenn du Sorgen hattest oder kritische Anmerkungen oder kritische Fragen einfach zu dem, wie Migration stattgefunden hat. Wer da zu uns gekommen ist, etc., etc. Da wurdest du sehr schnell in die rechte Ecke gestellt. Mittlerweile ist die Diskussion so, dass sogar die Grünen teilweise Sachen sagen, für die man früher absolut als Nazi bezeichnet worden wäre, noch vor ein paar Jahren. Also diese Diskussion hat sich jetzt, denke ich, in den letzten Jahren plötzlich oder in den letzten Monaten eigentlich um eine Etage ehrlicher gemacht. Es ist einfach, es wird ein bisschen Klartext, mehr Klartext gesprochen und ich finde das gut. Ich finde gut, dass man nicht immer, wenn man über ein heikles Thema spricht, sofort eine Keule drüber gezogen bekommt, das ist rassistisch. Oder das ist, weil dann kann man nicht rational und sachlich über Probleme, die real sind, sprechen, ja? Die gar keine rassistische Natur haben. Ja? Also dass es Probleme gibt, zum Beispiel mit einem gewissen Anteil von jungen Männern, die zu uns kommen, hat nichts mit Rassismus zu tun, hat auch keine rassistischen oder genetischen Wurzeln. Im Gegenteil, es sind einfach soziologische Themen. Ja? Es ist, wie sind diese Menschen geprägt, was haben sie für Erfahrungen, wie kommen sie zu uns, kommen sie aus patriarchalisch geprägten Ländern, aus gewaltaffinen Ländern, haben sie selber Gewalt erfahren, wie gebildet sind sie, was ist ihr Frauenbild, was ist ihr Bild von Homosexuellen und so weiter und so fort. Wie tief religiös, wie tief erzkonservativ sind sie? Das sind soziologische Fragen letztlich, die man ganz sachlich und ehrlich besprechen kann, ohne gegen irgendjemanden zu hetzen, ohne über Hautfarben zu sprechen und so weiter und so fort. Und dass das so lange gedauert hat, bis man darüber normal sprechen kann, ohne dass man sofort Schlagwort Nazi, Schlagwort AfD vorgesetzt bekommen hat, das war, glaube ich, nicht produktiv und konstruktiv für die Debatte. Ich glaube, wir haben die Rechtsaußenfraktion dadurch viel stärker gemacht, als sie es eigentlich sein müssten.
Das ist nur ein Beispiel. Siehst du denn da, siehst du da schon die Männer als Leute, die auch angestupst werden müssen? Weil du hast ja in deinem Film Jan-Josef Liefers, sein Vater in dem Film spielt auch noch eine Rolle, der vielleicht sogar eben noch eine gesteigerte Version, das haben wir doch aber schon immer so gemacht, vertritt.
Ja.
Da sind ja jetzt weniger die Frauen quasi, sondern der Film heißt nun auch so. Aber glaubst du auch, dass das so ein männliches Problem ist, diese Flexibilität der Gedanken?
In mancher Hinsicht, also dieser Prototyp des alten weißen Mannes, der auch Machtmissbrauch betreibt, ist natürlich in unserer Gesellschaft klassischerweise schon ein männliches Problem. Also einen weiblichen Harvey Weinstein konnte man sich, glaube ich, eher nicht denken oder vorstellen. Das hat natürlich zu tun mit der Machtverteilung in unserer Gesellschaft. Und da sind wir auch gefragt, darüber kritisch zu reflektieren. Wir als Männer, mehr als die Frauen vielleicht, aber auch Frauen sind absolut fehlbare Menschen und haben die gleichen Themen letztlich gedanklich zu bewältigen oder eben nicht. Also diese Einteilung Mann-Frau nehme ich so nicht vor, ja, dass nur die Männer schuld sind an allem, sondern wir alle sind als Menschen gefragt zu reflektieren und auch manchmal zu sagen, hey, da schießen wir auch mal übers Ziel hinaus. Also es ist ja, wie gesagt, gibt es auch gewisse Phänomene in der heutigen Zeit, die dann übertrieben sind, ja, wo man dann sagt, das ist jetzt aber nicht mehr authentisch. Also Thema Werbung, wenn du da manchmal Werbekampagnen siehst, gibt es in meinem Film auch eine Szene, wo die versuchen, eine deutsche Familie zu casten für eine Werbung und am Schluss sind da 34 Leute drauf, weil sie versuchen, Rollstuhlfahrer, schwarze, non-binäre Menschen, also nicht-binäre Menschen, Drag Queens, Menschen, die sich als Fabelwesen identifizieren, mit drauf zu packen. Also es ist eine Sie versuchen divers zu sein und schießen dabei völlig übers Ziel hinaus. Und solche, das ist natürlich auch ein wunderbarer Nährboden für eine Komödie. Ja, dass man, die heutige Zeit ist so voller Verwirrungen und Übertreibungen, dass man darüber einfach herrlich eine Komödie machen kann. Ne? Aber auch um das zu sagen, der alte weiße Mann, also der Vater von Jan-Josef Liefers, der Opa sozusagen, der sich übers Gendern aufregt und der all diese provokanten Sachen sagt, ist bei mir eben auch kein altrechter Nazi. Den hätte ich einen solchen Film nicht gegönnt. Ich hätte niemals eine solche Rolle sympathisch bei mir dargestellt, sondern ist eigentlich jemand, der sich als links versteht, eigentlich jemand, der sich als liberal versteht und der plötzlich nicht fassen kann, warum er in den Augen der Welt als konservativ und intolerant und rechts gilt. Also eigentlich ein Altlinker, der die Welt nicht mehr versteht. Und das finde ich viel spannender, ja, als jemand, der jetzt wirklich ein Rassist ist oder so. Solche Leute, finde ich, hätten dann in meinem Film auch nichts zu suchen.
Du hast so ein bisschen dieses Thema Umwelt in dem Film, würde ich sagen, ausgeklammert. Also jetzt so diese ganzen Themen, die auch Leute umtreiben, weniger Flugreisen oder Ölheizung oder Verbrennerautos. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass man eigentlich sagt, es gehört auch dazu für uns eine Verpflichtung, unseren Kindern so einen guten Planeten zu hinterlassen. Hast du das so bewusst rausgenommen, weil einfach so schon genug Themen auch da waren, oder siehst du das nicht so ganz als Teil dieser Debatte?
Nee, also bewusst nicht. Und ich sehe es auch tatsächlich nicht ganz so, weil es gibt einen Moment, wo dann die Tochter, die Leni, am Abendessen so einen kleinen Monolog hält und zu ihrem Opa sagt: Die Erde brennt. Verstehst du das nicht? Die Erde brennt und du fährst immer noch mit deinem Traktor von 1975 rum. Und sie hält so diesen flammenden Monolog, wie eine 17, nur eine 17-Jährige ihn halten kann. Insofern, es hat schon seinen Platz in dem Film, aber es ist nicht überbetont. Das ist absolut richtig. Das ist nicht keine bewusste Entscheidung gewesen. Ich denke, dass ich es einfach nicht zu sehr in diese Klimaschiene einordnen wollte. Vielleicht, weil ich darüber auch keine Witze machen wollte, zu sehr. Also, dass man das nicht zu sehr dann auch in eine Art Komik reinzieht. Ich persönlich nehme das natürlich sehr ernst. Ich bin zweifacher Vater und der Gedanke, dass ich meinen Kindern eine Welt hinterlasse, die für sie immer schwieriger wird, immer heißer wird, ist ein entsetzlicher Gedanke. Ich habe momentan allerdings fast mehr Angst vor anderen Faktoren als vor dem Klimafaktor. Ich habe zum Beispiel mehr Sorgen um KI. Ich habe mehr Sorgen um die Möglichkeiten, die durch KI entstehen, die kriminellen Möglichkeiten, die durch KI entstehen, auch die militärischen Möglichkeiten, die durch KI entstehen, die, wenn sie in die falschen Hände geraten, also gerade was Biowaffen angeht, etc., halt wirklich Auslöschungsfaktoren sind, die man sich heutzutage fast noch gar nicht vorstellen kann. Also der Missbrauch von KI macht mir momentan fast noch mehr Sorgen als die Klimaerwärmung. Aber es ist ein Thema, was mich natürlich umtreibt. Also ich habe es jetzt nicht bewusst ausgeklammert, ich habe es nur vielleicht auch ein bisschen. Ich bin ein bisschen davor zurückgescheut, ja, es zu zentral zu machen, weil dann kommst du da auch fast nicht mehr raus aus der Diskussion.
Ja,
Ich persönlich
das sagen übrigens.
fahr jetzt auch seit längerem schon Elektroautos. Jetzt sagen andere Freunde zu mir, das ist doch genauso schädlich. Also man weiß halt manchmal auch nicht genau, was soll man eigentlich machen, damit man das Richtige tut. Ne? Das ist auch wieder so ein bisschen.
Ja, du hättest einen sehr langen Film machen können aus dem Thema, das glaube ich
Ja.
auch. Dass die Erde brennt, sagen übrigens gar nicht nur junge Leute. Das hat in einem der letzten Podcasts der Forensiker und Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke auch gesagt. Und das haben wir danach so als Zitat auch gepostet. Und das flog uns und ihm auch ganz schön um die Ohren, weil es da eben viele gibt, die vielleicht Scheuklappen aufhaben oder eben anderer Meinung sind oder der Meinung sind, so dramatisch, wie es dargestellt wird, ist es gar nicht. Aber
Ja,
ich
deshalb
glaube
sagt
auch,
es bei
dass
mir eine
diese.
17-Jährige, ne? Also bei mir sagt es eine
Genau.
17-Jährige mit all ihrem Idealismus und ich würde es vielleicht auch nicht so formulieren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da auch noch jemand, der vielleicht ein bisschen einfach die Macht des Alltags und der sich freut, wenn die Sonne scheint. Ne? Also der sich dann auch mal
Ja.
denkt, oh, ist ja schön, eigentlich heute ist schönes Wetter und der gar nicht an die Klimaerwärmung denkt. Also ich bin da jemand, der das auch, glaube ich, ganz gut verdrängen kann. Ja? Sage ich zu meiner Schande vielleicht, ja.
Es ist, gibt unter diesem Titel, den du jetzt gewählt hast für den Film, ja auch schon ein Lied von Mai Krüger, auch vielleicht ein alter weißer Mann, Fragezeichen. Es gibt auch ein Buch von Sophie Passmann mit diesem Titel. Hattest du kurz überlegt, ob der Name oder der Titel vielleicht zu abgedroschen ist oder stand das für dich relativ früh fest, dass du sagst, da weiß sofort jeder, was er bekommt?
Ja, das weiß ich eben nicht, ob da jeder weiß, was er bekommt. Also das wird man sehen, aber ich denke, der Titel macht schon neugierig. Bei mir ist es ja eher ein Titel, der für unsere Zeit steht. Also der gar nicht konkret für eine Person steht, sondern der als Kampfbegriff zeigt, in welchen Kampfbegriffen und Schubladen wir uns alle einordnen. Und ich plädiere halt für mehr Humor füreinander, aber auch über sich selbst. Egal, ob du eine Klimakleberin bist oder ein alter weißer Mann, wenn du keinen Humor über dich selbst hast, dann wirst du auch nicht wachsen als Mensch und du wirst weniger Spaß haben als Mensch und du wirst eigentlich ein verbitterter Mensch sein. Also ich denke mal, das ist ganz wichtig und das versucht natürlich eine Komödie immer auch versöhnlich zusammenzubringen und zu sagen, hey, lacht mal über euch und lacht über den Diskurs und habt auch ein bisschen Verständnis füreinander. Also ganz ehrlich, der Titel ist mir vor 3 Jahren oder so oder vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, das zu schreiben, relativ früh im Kopf gewesen, als ich angefangen habe, über diesen Stoff nachzudenken. Und da war es mir komplett egal, ob Sophie Passmann irgendwas schreibt oder ob Mai Krüger einen Song gemacht hat. Das habe ich auch erst später kapiert, dass es da Sachen gibt. Es war einfach ein Begriff, den ich spannend fand, sowohl in seiner Brisanz als auch in seiner Berechtigung, aber als auch in seiner Unfairness. Er war ja manchen Menschen, also wie zum Beispiel meinem Vater gegenüber, dem, was er gemeint hat, war er unfair gegenüber für manche Männer. Weil manche Menschen sind ältere weiße Männer und sind trotzdem neugieriger und toleranter und jünger im Herzen als andere Männer oder Frauen, die vielleicht viel jünger sind und vielleicht auch gar nicht weiß. Also das ist ja eine Lebenseinstellung oder eine Einstellung auf die Welt, ein Blickwinkel, den dieser Begriff alter weißer Mann meint. Und ich würde jetzt mal argumentieren, dass die Mullahs im Iran alles andere als weiß sind, vielleicht im herkömmlichen Sinne, aber trotzdem absolut alte weiße Männer im Sinne des Begriffs, was er eigentlich meint. Also das ist ja eigentlich eine Einstellung, von der wir da reden. Ne? Und die kann man auch mit 17 schon haben.
Ist es nicht aber auch ein gefährlicher Titel, weil es vielleicht viele ja auch so dem schon überdrüssig sind, so diesen Plattitüden, diesen Begriffen wie Woke oder Gendern, diese ganzen Diskussionen, viele machen da ja auch zu. Lockst du die auch ins Kino oder nimmst du es in Kauf, dass einige vielleicht sagen, nee, wenn der so heißt, dann gehe ich da gar nicht erst hin?
Ja, das ist eine interessante Frage, das werden wir sehen. Also wir werden das, ich weiß es einfach nicht. Also ich dachte, man versteht durch den Titel und auch durch den Trailer, wenn man den Film so eben vorgestellt bekommt, dass es alles nicht so ist, wie man vielleicht denkt, sondern dass man wahnsinnig viel lachen wird und über den Wahnsinn unserer Zeit lachen kann. Egal auf welcher Seite man vielleicht steht. Und dass es eigentlich ein sehr positiver Film ist, glaube ich, ja, der sich aber auch über gewisse woke Übertreibungen lustig macht. Und es wird auch Zeit, kann ich sagen, dass das mal in der Komödie passiert. Insofern, ich dachte, das ist ein Titel, der neugierig macht. Egal, ob man sich jetzt selber sozusagen als alter weißer Mann, ob man solidarisch sich mit diesem Begriff zeigen will oder ob man den kritisch sieht. Weil der Film sagt ja nicht aus, das ist jetzt eine Heroisierung des alten weißen Mannes oder es ist eine große Kritik am alten weißen Mann. Also ich hatte gehofft, bis du gerade die Frage gestellt hast, dass es eigentlich neugierig macht. Und ja, ich hoffe es weiterhin. Wir werden sehen, wie die Zahlen sind und ob viele sagen, nö, der Titel, der nervt mich schon. Aber wäre schade. Also ich finde, Jan-Josef Liefers ist grandios in der Rolle, ja.
Was hast du denn da so als Filmemacher eigentlich für Erwartungen? Ich komme ja aus dieser 80er, 90er Zeit, da hat man als Jugendlicher jeden Film im Kino gesehen. Da gab es, glaube ich, Filme, die haben 20 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Ich glaube, seit Titanic oder vielleicht noch Harry Potter sind die 10 Millionen schon lange nicht mehr angekratzt worden. Also wenn du jetzt so einen Film in ein Kino bringst als Regisseur, was erwartest du da? Gibt es
naja,
da
also mein erfolgreichster Film war Willkommen bei den Hartmanns, der auch ein ähnlicher Film ist, weil er auch ein schwieriges Thema auf eine sehr lustige Art, glaube ich, behandelt hat und durchaus aber nicht einseitig. Also klar, es war eher eine positive Geschichte für den Flüchtling, der aufgenommen wurde. Aber es war auch eine, muss man ehrlich sagen, islamkritische Töne drin. Und es waren auch Töne drin, die auch Sorgen. Ich hatte auch einen Islamisten im Flüchtlingsheim, der einen Terroranschlag geplant hat. Also das möchte ich mal sehen, wer sich das noch getraut hätte. Außer mir, möchte ich fast sagen. Das ist ja das viel Mutigere. Ne? Also dass du sowas thematisierst in der Komödie, wo du nicht Beifall bekommst vom liberalen und linken Feuilleton, auch wenn du dich selber dazu zählst vielleicht. Und der Film hat 4 Millionen Zuschauer gemacht. Das war eine komplette Überraschung damals. Es war, die Leute haben mir davor gesagt, oh Gott, mit dem Film wirst du so baden gehen, kein Mensch will da reingehen, kein Mensch will darüber eine Komödie sehen. Und er hat, war ein durchschlagender Erfolg, der erfolgreichste Film des Jahres. Insofern, die Zuschauerzahlen sind jetzt nicht mehr so wie, also Titanic hat nicht 20 Millionen gemacht, so viel haben sie auch nicht geschafft. Aber nehmen wir mal ein Beispiel wie Ziemlich beste Freunde, der hat 8 Millionen Zuschauer gemacht oder fast 9. Das sind absolut Fabelzahlen, an die kommst du nicht mehr ran. Diese Art von Kino gibt es auch momentan nicht. Die Leute gehen nicht so viel ins Kino mehr, wie sie damals ins Kino gegangen sind. Aber du kannst halt, wenn ein Film 1 Million Zuschauer zum Beispiel schafft, dann ist das schon ein irrsinniger Erfolg. Ja? Also das und natürlich wäre sowas schön und es wäre ein Traum, aber ich kann nicht so rangehen. Ne? Also wenn das dann nicht so ist, kann ich nicht sagen, oh, der Film war schlecht oder war ein Misserfolg. Ich gebe alles für meine Filme und ich arbeite da so hart dran, dass es dass ich nicht mehr kann mehr. Also das ist einfach, ich gebe da mein Bestes und da muss man sehen. Also dann, weißt du, dann hoffe ich einfach, dass viele Leute, und ich weiß vom Testscreening von diesem Film, alter weißer Mann, dass die Leute den Film lieben, wenn sie ihn sehen. Also die Leute lachen über den Film, und zwar egal wer, alte weiße Männer, aber auch junge schwarze Frauen. Also sozusagen Männer und Frauen, egal welchen Alters und welchen Backgrounds, können sich über diesen Film köstlich amüsieren und finden alle so ein bisschen was anderes darin, was ja auch schön ist, wenn nicht jeder den gleichen Film interpretiert sozusagen. Und das wissen wir aus den Test-Screenings. Wir wissen nicht, ob die Leute reingehen, aber wir wissen, dass wenn sie reingehen, dass sie den Film extrem unterhaltsam finden.
Und gibt es so einen Antrieb für dich als Regisseur? Also sind es dann wirklich Besucherzahlen, sind es Filmpreise, sind es vielleicht Filmkritiken von Fachleuten oder auch Reaktionen einer Vorstellung? Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch gerne mal so inkognito in deine eigenen Filme gehst, um zu sehen, wie reagiert das Publikum. Oder ist es vielleicht deine Zufriedenheit, wenn du so einen fertigen Film siehst? Oder, keine Ahnung, ist es dein Kontostand am Ende des Jahres? Also deine Arbeit als Regisseur, was ist so deine Motivation?
Ja, das ist viel einfacher. Also das ist viel einfacher. Das ist einfach, denke ich, das, was ich, seitdem ich klein bin, machen möchte. Das ist das, was ich seitdem ich klein bin, auch irgendwie verfolge. Ich habe als Kind schon angefangen, ich habe versucht als Kind Drehbücher zu schreiben, Geschichten zu schreiben, Comics zu zeichnen. Und das ist ja nichts, was man irgendwie so mal kurz mit 25, so jetzt weiß ich es, jetzt werde ich Filmemacher. Nee, das geht schon früh los und du musst sehr obsessiv sein. Ich habe meinen Vater erlebt, der Drehbücher geschrieben hat, wie der eigentlich auch den ganzen Urlaub über immer nur hinter seinen Hunderten von Blättern verschwunden ist und Notes und Post-its hier und da und einfach, ich habe einfach gesehen als Kind schon, was das heißt, mit welcher Disziplin und Obsession du da arbeiten musst, um das zu schaffen. Und für mich geht es um diesen Prozess. Also, na, das ist so ähnlich zu fragen, wenn du einen Profifußballer fragst, warum spielst du Fußball? Dann, klar, hat er vielleicht irgendwann auch mal gesagt, ah, es wäre toll, wenn ich ganz viel Geld verdiene, aber es ist letztlich das Spiel, um das es geht, denke ich, was als Kind einfach beginnt. Und du fängst an, dieses Spiel zu spielen und du fängst an, es zu lernen und besser darin zu werden vielleicht und hart an dir zu arbeiten. Und das ist beim Filmemachen ähnlich auch. Du versuchst einfach, und das ist der Prozess des Filmemachens, der mich kickt, der mich auch manchmal deprimiert natürlich, also der auch, das ist ein Auf und Ab, ja, das ist jetzt kein sicherer Job, ich kann dir nicht immer sagen, wann ist mein nächster Film finanziert, obwohl ich in einer sehr privilegierten Position bin, was das angeht, also ich kriege meine Projekte bisher immer durch, nach einer langen Durststrecke am Anfang meiner Karriere, das ist eine tolle Position, drin zu sein, aber das Filmemachen selbst, das Schreiben, das Drehen, das Schneiden des Films, das ist das eigentlich, um was es geht. Das Herausbringen des Films ins Kino ist dann eigentlich eher eine Sache, da ist viel Adrenalin dabei, viel Nervosität und viel, ja, vieles auch, was man nicht beeinflussen kann, ne? Also das, wie gesagt, ich habe, also mein, zum Beispiel ein Film von mir, Nightlife, eine Komödie mit Elias Mbarek und Paulina Roginski, im Nachtleben Berlins, kam raus und ist super gestartet in den Kinos und zwei Wochen später wurden die Kinos geschlossen wegen Corona. Mhm. Wegen Covid. Also dir kann sogar sowas Verrücktes passieren. Und dann ist der Film einfach, dann war er kaputt, mehr oder weniger. Also der Film ist einfach gestoppt worden nach zwei Wochen im Kino. Wo wir schon über 1 Million Zuschauer hatten. Also der wäre vielleicht noch ganz woanders hingegangen, ja. Also du kannst nicht so denken über diese Art von, wie es im Kino dann läuft. Du kannst nur dein Bestes geben beim Filme machen. Und das ist aber auch das, was mir vielleicht, also die Befriedigung gibt, ja, dass der Prozess selber, die Arbeit selber.
Gehören Technik-Skills zu deinen Fähigkeiten, die du drauf haben musst? Also du hattest KI vorhin schon angesprochen, das ja auch in dem Film so ein bisschen durchklingt, dass Prozesse in Firmen optimiert werden sollen durch KI, was auch wieder am Ende eigentlich so ein beängstigendes Szenario wird, weil eben auch quasi Köpfe rollen und das dann auch eigentlich wieder keiner will. Wie entwickelt sich KI beim Film? Also man hat so das Gefühl, seit es Drohnen gibt, hast du in jedem Film diese Drüberflüge irgendwo, weil jetzt jeder auch Drohnen in seine Filme integriert. Wie ist es mit KI? Also könntest du dir schon Filme ohne echte Menschen vorstellen, könnte man schon technisch Dinge erzeugen und vielleicht sogar echte Schauspieler covern durch Technik oder glaubst du immer noch an den menschgemachten Film?
Ja, ich schon. Also ich glaube schon an den menschgemachten Film. Es ist auch wirklich eine sehr philosophische Frage, die du da stellst. Also zunächst mal mit den Drohnen hast du völlig recht. Also wenn man heute zu viele Drohnenshots sieht in einem Film, dann ist es meistens ein Fernsehfilm. Weil das ist einfach mittlerweile komplett inflationär geworden und die großen Kinofilme hören schon wieder auf damit eigentlich, weil sie merken, dass diese Ästhetik einfach nicht mehr wirklich aufregend ist, wenn über jeden Kaffeetisch eine Drohne fliegt. Aber mit der KI, ja, also ich finde ChatGPT zum Beispiel wahnsinnig spannend zum Research. Also wenn ich mich in gewisse Themen reinarbeiten will, kann ich das mit ChatGPT wahnsinnig gut machen. Ja, sehr schnell ist einfach so, als hätte ich ein Research-Team von 5 Leuten, die hochmotiviert sind am Tisch. Das ist natürlich schon toll. Was die Kreativität angeht, so habe ich das Gefühl, dass man schon merkt, dass eine KI einfach keine Persönlichkeit hat bisher. Also, dass du, wenn eine KI selber versucht, Szenen zu schreiben, dann bleiben die flach. Die sind dann immer so streberhaft geschrieben und sind aber letztlich glatt. Also sie haben einfach nicht diesen, sag mal zum Beispiel Tarantino. Wenn Tarantino eine Szene schreibt, dann weißt du einfach nach 3 Zeilen, das ist Tarantino. Ja, und ich würde sagen, bei vielen guten Drehbuchschreibern und Schreiberinnen und auch bei Regisseurinnen und Regisseuren ist das so. Du erkennst eine Handschrift. Bei einer KI erkenne ich keine Handschrift. Du kannst natürlich die KI so prompten, dass du sagst, schreib mal im Stile von Tarantino. Ja, aber dann kommt eben auch etwas raus, was ja teilweise ein bisschen weird ist, sich strange anfühlt. Und das ist auch ganz gut so. Ich glaube, dass die KI ein Tool sein kann und sein wird weiterhin, mit dem du hantieren lernen musst als Kreativer oder vielleicht in allen Berufen. Aber ich denke, genauso wie auch Schauspieler, also echte Schauspieler, was anderes sind als KI-generierte Schauspieler. Ich glaube, die Menschen wollen echte Menschen sehen. Und es gab ja auch mal so Filmversuche, Final Fantasy, glaube ich, hieß einer, wo wirklich schon früh komplett computergenerierte Figuren eingesetzt wurden und die Leute sind nicht reingegangen und hatten auch kein Interesse. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen, die ins Kino gehen, das Gefühl haben, das sind auch echte Menschen, die wir da sehen. Das ist einfach so eine Art von Connection, die man im Kino auch braucht. Das ist eine Art von Hoffnung von mir, aber bisher zeigen die Experimente und Versuche auch in diese Richtung, dass man eben dann doch zu einer rein künstlichen Figur nicht ganz so connecten kann. Also selbst auch wenn es auf Instagram irgendwelche Traumfrauen gibt, die jetzt KI generiert sind. Klar, ist ganz geil, kann man sich anschauen, findet man sehr sexy. Aber du bist schon ein bisschen gestört, wenn du jetzt dich wirklich nur noch in die verliebst. Und man muss sich aber in Schauspielerinnen und Schauspieler ein bisschen verlieben können, glaube ich, wenn man ins Kino geht. Und da ist eine echte Menschlichkeit einfach der Schlüssel dazu. Das glaube ich auf jeden Fall, aber was die anderen technischen Aspekte angeht, die du angesprochen hast, also es gibt ja, natürlich hat mein Beruf sehr viel technische Aspekte. Und wenn du, das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du heutzutage Programme hast, die dann Filmmaterial erzeugen können, wenn du sagst, mach mir mal einen Film von einer Westernstadt 1800 irgendwas in Amerika, in Texas und flieg da mal mit der Drohne drüber, das würde, wenn man das drehen würde, Millionen kosten. Und wenn es eine KI herstellen kann, authentisch herstellen kann und visuell schön herstellen kann innerhalb von wenigen Sekunden, ist es natürlich schon eine Revolution im Filmgeschäft. Aber die Kreativität der Szene und der Geschichte, die erzählt wird, da glaube ich, werden die Menschen immer mit ihren Persönlichkeiten eine Nase vorne sein. Weil sie einfach die menschliche Erfahrung haben, aus der sie Geschichten erzählen, die die KI nicht hat, die sie nur nachahmen kann.
Du hast auch so einen Zirkel an älteren Dudes um dich rum, mit denen du auch schon teilweise häufiger zusammengearbeitet hast. Du hattest jetzt Elias Mbarek angesprochen, der in deinem aktuellen Film auch eine Rolle spielt. Du hast mit Christian Ulm, mit Frederik Lau, mit Florian David Fitz schon eine ganze Menge gemacht. Sind daraus auch Männerfreundschaften entstanden oder ist das immer, wenn du der Regisseur bist, ein sehr berufliches und professionelles Miteinander?
Nein, also mit den allen, die du jetzt aufgezählt hast, würde ich schon sagen, verbindet mich tatsächlich auch eine Freundschaft. Dann mittlerweile mit Christian Ulmen war eigentlich schon fast vorher ein Freund, bevor wir miteinander gearbeitet haben, so richtig. Wir haben uns einfach von Anfang an toll verstanden miteinander, als wir uns mal kennengelernt haben. Und das ist bei bei denen, die du jetzt aufgezählt hast, tatsächlich so, dass man dann eben durch diese intensive Arbeit, das ist ja auch das Verrückte beim Film, dass man dann, es geht ja sehr schnell um Persönliches, um eine Figur, um menschliche Themen, um eine Geschichte, dass man dann so schnell, so intensiv zusammenarbeitet, dass man eigentlich, ohne es zu merken, ein bisschen zu Freunden geworden ist. Das ist auch eine... Aber es ist natürlich nicht so, dass wir uns jetzt, dass man danach, also man hat immer noch seine besten Freunde von früher. Und ich glaube, dieser Kreis von Freunden, die man so, die jeder Mann hoffentlich kennt, die so unverwüstbar sind, das ist immer noch natürlich was anderes, ja. Aber ich würde mal sagen, man bekommt ein freundschaftliches und auch liebevolles Verhältnis zueinander, ja.
Ja, das ist ja bei vielen auch so, die mit Kollegen dann auch Freundschaften schließen, aber die Frage ist eben, ob du vielleicht als Regisseur, da gibt es ja auch sicherlich welche vom alten Schlag, die vielleicht eben eine bewusst gewisse Distanz auch aufrechterhalten haben, weil sie ja eigentlich auch mehr oder weniger Befehlsgeber sind und das funktioniert
wenn
man dann
ja.
kumpelhaft unterwegs ist.
Ja, das stimmt absolut. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man als Regisseur mit jeder Schauspielerin und jedem Schauspieler immer individuell umgehen muss. Also das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man als Regisseur lernen muss, dass man eben nicht, mich hat mal ein Filmstudent gefragt, wie führt man denn am besten Regie bei Schauspielern? Und da kann ich nur sagen, da gibt es eben kein Rezept. Ne? Es ist so, das ist ja immer ein anderer Mensch, der da vor dir steht. Manche brauchen viel Ermutigung. Manche musst du komplett alleine lassen am Anfang. Erstmal beobachten, schauen. Die meisten sind unsicher, sehr unsicher. Auch große Stars, unsicher am Set. Erstmal in den ersten Tagen oder in den ersten Stunden. Und du musst das genau beobachten. Du musst auch schauen, wie viel du an Vorbereitung, was du ihnen genau sagst, also du musst sehr genau beobachten, wie sie die Rolle anlegen und wie du ihnen helfen kannst und wie du sie vielleicht sanft in die Richtung schubsen kannst, in die du sie brauchst, ohne dass sie sich zu sehr manipuliert fühlen dabei. Ja, also das ist, du musst da schon bei jedem anders ran und manche wollen auch, glaube ich, eher eine Distanz haben. Ja, also das ist, weil du sagst, ne, also von mir kommt natürlich dann auch so viel, wie der Schauspieler auch oder die Schauspielerin auch bereit ist, sich zu öffnen. Ne? Also wenn jemand einfach auf Distanz bleiben will, dann bleibe ich auch erstmal auf Distanz, außer ich merke, ich komme damit nicht weiter. Also wenn ich einfach merke, da geht, die spielt die Rolle nicht so oder der spielt die Rolle einfach nicht so, wie ich es brauche, dann muss ich natürlich schon mal noch einen anderen Ton anschlagen und muss sagen, hey komm, wir müssen jetzt mal reden. Also so geht es leider nicht. Und wie auch immer man rangeht, es entstehen halt oft Momente, die dann plötzlich eine echte Connection sind, ne? Weil es einfach immer um Persönliches geht, um die Seele geht, um Ängste geht, um Gefühle geht, um Humor geht, alles, was halt das Leben so lebendig macht, ne? Und deswegen, es entstehen zwangsläufig einfach Momente, in denen man sich ein bisschen mehr connected miteinander. Ob das dann immer eine Freundschaft, also es führt nicht immer zu Freundschaften, das muss man auch sagen.
Du hattest gesagt, du hast schon eigentlich das Konzept oder die Idee seit 4 Jahren in der Schublade. Ich glaube, es gab jetzt kein Buch vorher, an dem du dich orientiert hast, sondern du hast quasi dich für die Geschichte selbst entschieden. Gedreht habt ihr, wenn ich das richtig gelesen habe, Anfang diesen Jahres. Hattest du so einen Jan-Josef Liefers immer schon sofort, also schreibt man so ein Drehbuch auch mit einer Rolle im Hinterkopf oder hast du vielleicht sogar schon eine Zusage oder hast du quasi noch ein Fragezeichen und hinter der Person und guckst danach, wer da gut zu passt?
In dem Fall hatte ich den Jan-Josef schon im Hinterkopf. Also beim Schreiben, ich kannte ihn, wir hatten schon mal zusammen gedreht und fand ihn eigentlich immer einen sehr, also nicht nur einen sehr, sehr guten Schauspieler, sondern einfach auch einen spannenden Typen, einen spannenden Menschen, der mit dem man immer sofort schnell in gute Diskussionen einsteigen konnte, der auch manchmal Haltungen hatte oder Meinungen hatte, die unbequem waren. Aber das hat mir eher gefallen für diese Rolle, ja, dass es jemand ist, der irgendwie sich auch traut, was zu sagen und sich aber auch traut zu sagen, wenn er sagt, ich war falsch, ich lag falsch. Also auch das mag ich an ihm. Und er hat so eine Heinz-Rühmannsche Qualität. Er ist so ein Normalo auch irgendwo. Also er kann wunderbar einen normalen deutschen Familienvater spielen. Ich glaube, bei mir macht das wirklich wahnsinnig charmant, dass er so einen Max Mustermann spielt oder den Otto Normalverbraucher, hätte man früher gesagt, der jetzt versucht, in dieser woken, neuen, politisch korrekten Zeit alles richtig zu machen. Ich fand das auch rührend mit ihm, wenn ich an ihn gedacht habe. Und das hat mir natürlich schon beim Schreiben geholfen. Wir haben ihn auch schon mal angefragt gehabt und er hat, glaube ich, einfach so generell Interesse geäußert. Deswegen, es hat natürlich... es war schon von Anfang an ein Plan, kann ich mal sagen. Und er hat auch das Projekt früh verstanden, was auch nicht geschadet hat. Ne? Also er hat von Anfang an gesagt, das findet er eine gute Idee. Er fand auch den Titel gut.
Ja, ich glaube, das stimmt auch. Also man ist eigentlich den ganzen Film über auch auf seiner Seite, weil er eben auch so bemüht und verzweifelt ist und alles richtig machen möchte. Und ich meine, er fährt auch immerhin E-Scooter, er kocht zu Hause, auch wenn durchkommt, nicht so wahnsinnig oft. Aber ja, er ist ja doch schon auch irgendwie, versucht da ein moderner Mann zu sein. Wenn du jetzt so eine Botschaft formulieren müsstest, mit der vielleicht Leute so das Kino verlassen, gibt es da was? Weil es geht ja auch... es geht um KI, es geht aber auch um Freundschaft, Männerfreundschaft, es geht um Familie, es geht um Beziehungen. Also es ist ja eigentlich ein großer, bunter Blumenstrauß. Hast du dir oder überlegst du dir so, ob Leute irgendwas mitnehmen können, wenn sie dann nach 2 Stunden den Kinosaal verlassen, dass du sagst, so 1-2 Impulse vielleicht oder über irgendwas nachdenken? Hast du da was für dich ausgearbeitet?
Ja, ich denke, da gibt es schon einige Impulse hoffentlich, wo die Leute auch ein bisschen drüber nachdenken können. Also vor allem der erste Impuls sollte erstmal sein, zu lachen. Ja, befreit zu lachen. Ich glaube, das sollte man echt nicht unterschätzen, wie wohl es tut, wie befreiend und entkrampfend es sein kann, sich wirklich mal kaputt zu lachen. So, im Kino. Erstens, mit fremden Leuten um einen herum. Finde ich eine ganz tolle Therapie für alles, was im Leben so passiert. Aber ansonsten, ja, also ich denke mal, ich komme genau da an, wo auch die Figur Heinz letztlich ein bisschen ankommt. Ich finde es ganz wichtig, dass man seine eigene innere Freiheit behält und seine eigene innere Authentizität behält. Ich möchte authentisch und frei leben können. Das heißt, wenn ich etwas mache, dann möchte ich es machen, weil es mir einleuchtet, weil ich darüber nachgedacht habe und weil ich es aus meiner Entscheidung gut finde. Nicht, weil es mir vorgesetzt wurde. Nicht, weil es politisch korrekt ist oder weil es das Gegenteil ist, weil es nicht politisch korrekt ist oder was auch immer. Also aus Opposition heraus zur Political Correctness. Darum geht es mir auch nicht. Ich möchte auch nichts machen, weil ich es immer so gemacht habe. So wie Thomas Gottschalk. Das finde ich absolut bescheuert. Ja? Ich möchte schon aufrufen dazu, einfach eine eigene Person mit eigenen Meinungen zu sein und egal in was für Kategorien die fallen, ob die jetzt populär sind im Zeitgeist oder gerade nicht. Aber ich bin auch total dafür, und das ist ja klar, ich bin Papa, ich habe 2 kleine Kinder, sich den Fragen unserer Zeit nicht zu verschließen und nicht aus einer, das war doch immer so, Haltung heraus, an Sachen festzuhalten, die einfach bescheuert sind und idiotisch sind und schädlich sind, sondern ich sage, wer sich nicht ändert, bleibt sich nicht treu. Das ist ein ganz toller Satz, der ist nicht von mir, aber das ist eben so. Wir Menschen müssen uns entwickeln und man kann sich nur treu bleiben, wenn man sich ändert, wenn man sich entwickelt im Leben. Wer immer noch das Gleiche erzählt wie mit 25 oder wie mit 20 oder mit 18, wenn er 50 ist, der tut mir in gewisser Weise auch leid. Also man muss sich ja auch fortentwickeln. Das gilt aber eben auch nicht für alle Bereiche. Es gibt manche Bereiche, wo man sagen kann, ja, aber daran glaube ich weiterhin. Das ist wichtig für mich und ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Und das finde ich auch okay. Aber man sollte zumindest darüber nachdenken, man sollte es argumentieren können, man sollte sein eigener Mann sein, sein eigener Herr, finde ich. Und sich halt von niemandem vorschreiben lassen, was man zu denken oder zu sagen hat, ja.
Ich nehme so ein bisschen mit, dass man eben auch eine gute Diskussionskultur braucht. Also das ist ja so ein bisschen das Highlight des Films, dass dann quasi alle Teile bunt an einem Tisch zusammenkommen und eben auch wild aufeinander losdiskutieren und trotzdem am Ende irgendwo mit so einer Art Fazit rausgehen. Teilweise fühlt man sich ja beim Zugucken zu Anfang fast unangenehm, weil man möchte, dass das auch irgendwie sich auflöst, diese Situation.
Ja, 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 ist peinlich.
Das kennt man ja vielleicht von Familienfeiern manchmal oder wenn man plötzlich im Rampenlicht steht und eigentlich sich dann nicht wohlfühlt und trotzdem läuft das am Ende geschmeidig aus und es ist irgendwo dann so eigentlich alles im Flow und ich glaube, das kann man vielleicht auch so ein bisschen als vorgehaltenen Spiegel wahrnehmen, dass man sagt, sei einfach offen. Wir plädieren bei Not Too Old auch dafür, sich für nichts zu alt zu sein und vielleicht eben auch umzudenken, Neues auszuprobieren und eben nicht auf etwas zu beharren. Und ich glaube, das
unbedingt.
So als Fazit eigentlich da so auch ganz mit.
Unbedingt. Also was du, wenn du sagst Diskussionskultur und überhaupt anderen Menschen zuzuhören, das gilt aber eben auch umgekehrt. Ne? Also ich bin total bei dir, dass ich sage, wir als Männer müssen das und sollten das vorleben und kultivieren. Aber umgekehrt möchte ich halt auch, dass bloß weil jetzt jemand vielleicht 80 ist und ein alter weißer Mann, dass kein 20-Jähriger sagt, oh, dem höre ich gar nicht zu, der hat nichts zu sagen. Umgekehrt muss die Offenheit, plädiere ich eben auch für die Offenheit. Ja, und für die Toleranz, weil nicht alle älteren weißen Herren sind Idioten, wie es dann teilweise eben von sehr verhärteten Fronten auch rübergebracht wurde. Und ich plädiere für einen generell versöhnlicheren und offeneren und auch humorvolleren Umgang untereinander.
Das Thema Humor hast du jetzt schon relativ oft angesprochen, also hast du auch so den Eindruck, eigentlich lachen alle zu wenig oder haben auch zu wenig zu lachen, vielleicht auch in der aktuellen Zeit? Also siehst du es so als deine Aufgabe als Filmemacher auch einfach dazu beizutragen, dass man mal 2 Stunden Zorn und Ärger beiseite schiebt und einfach sagt, ich lass mich berieseln und hab eine gute Zeit?
Also berieseln ist vielleicht ein bisschen falsch, weil berieseln macht ja auch Fahrstuhlmusik und so, aber bei mir ist es eben, wie du ja auch netterweise auch klug angemerkt hast, es geht um mehr als nur berieseln, es geht schon auch um ein Inspirieren und um sich auseinandersetzen mit gewissen Themen und auch an verschiedene Personen aufeinanderprallen sehen, bei diesem Dinner zum Beispiel in meinem Film. Also es ist, glaube ich, es ist schon ein aktives Zusehen, was vom Zuschauer verlangt wird bei mir. Aber ich glaube ganz, ganz stark an die Macht des Lachens und der Komödie und der, weil ich denke, dass wir dadurch auch eine Menschlichkeit füreinander finden können und in uns selbst finden können, weil letztlich ist das ganze Leben ist voller Zumutungen. Der Tod ist die schlimmste Zumutung von allem, besonders der Tod von Menschen, die wir lieb haben, die uns nahestehen. Und das ganze Leben ist ja eigentlich, wenn man es rational betrachtet und je älter man wird, da sind viele herzzerreißende Aspekte mit drin, jeden Tag. Und ich glaube, Humor, nicht im oberflächlichen Sinne etwas wegzulachen, aber Humor im Sinne von einer Wärme, einem Verständnis für diese Qualität, diese tragische und tragisch-komische Qualität des Lebens war immer schon ein Schlüssel für Menschen, mit dem Leben umgehen zu können und auch mit den harten Seiten des Lebens umgehen zu können. So empfinde ich das zumindest, ja.
Und es ist ja, glaube ich, auch eigentlich so ein bisschen als Familienfilm konzipiert, oder? Also man vielleicht nicht mit 6 Jahren, obwohl er wahrscheinlich ab 6 freigegeben ist, aber ist ja eigentlich auch generationsübergreifend. Ich glaube, jeder kann so ein Stück weit für sich auch was mitnehmen und lernen. Oder hast du schon, ist das eher auch für unsere Generation gemacht?
Nee, der Film funktioniert tatsächlich, also wir machen ja so Test-Screenings und so, der Film funktioniert tatsächlich auch schon für Jugendliche. Also ich würde mal sagen, ab 10, 12 ist es schon okay. Interessanter wird es so ab 14, da verstehen die wirklich schon auch die Themen, die da teilweise verhandelt werden. Und sonst, also wir testen bei allen Zuschauergruppen, egal ob 20-Jährige, 30-Jährige, 40, 50, 60-Jährige, eigentlich fast überall gleichermaßen gut. Insofern, die nehmen sich halt alle auch das was anderes raus. Also keiner lacht, die lachen nicht unbedingt alle an denselben Stellen. Das ist ganz interessant, wo junge Leute lachen und wo ältere Männer dann leider lachen. Also es ist ganz interessant, ja. Sind nicht immer dieselben Stellen.
Super. Lieber Simon, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch. Also wir wünschen dir wirklich wahnsinnig viel Erfolg mit Alter weißer Mann in den Kinosälen. Viele kreative Ideen und genug Energie für deine nächsten Projekte. Wir werden verfolgen, was du so treibst, sicherlich von dir auch hören und lesen. Und ihr, liebe Leute, geht einfach häufiger ins Kino. Das ist die Chance zu einem wirklich ganz besonderen Filmerlebnis. Es gibt von dir auch aus dem letzten Jahr noch den Film Girl, You Know It's True. Du hast die Milli Vanilli Story verfilmt. Die müsste inzwischen auch im Streaming verfügbar sein. Guckt euch das mal an. Die Musik hat uns begleitet. Die kriegt jetzt über Netflix, über diese Mendeles-Brüder auch nochmal so einen kleinen Rückenwind. Also Milli Vanilli ist auch immer noch. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf alte weiße Männer. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Und auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung, gebt uns Feedback. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen vielen Dank, lieber Simon.
Ja, vielen Dank, Kai. Danke, dass ich hier sein durfte.